alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast einen nassen Helm.
Das ist schöner neuer Fußball. Das Format, das euch da draußen so ein kleines bisschen als Therapiesitzung in diesem Alltagswahnsinn des Fußballs helfen kann und soll, zu verstehen, was da draußen eigentlich los ist. Und mir geht es ganz genauso, denn ehrlicherweise als Moderator des Formats bin ich ganz glücklich, drei Menschen an meiner Seite zu haben, die mir ein bisschen helfen, das einzuordnen, was in der Fußballwelt Thema ist. Und genau das werden wir heute auch wieder machen, denn es gibt da Dinge, über die muss man sprechen. Bevor wir das aber tun, Herr Konstantin, möchte ich mal ganz gerne wissen, wie fußballerisch war dein Wochenende?
Nicht so sehr. Ich war ja in den letzten Tagen sehr im Motorsportfieber. Mehr kann ich da so nicht sagen. Wir haben bei Sport 1 übertragen wir jetzt neue Motorsportserien. Deshalb war ich da mehr darauf fokussiert, wie Mick Schumacher den Scheitelpunkt in der Haarnadelkurve 6 in Katar trifft, als ob zum Beispiel Naby Keita mal die Schnittstelle trifft.
Hat er ihn denn getroffen?
Was meistens, aber nicht immer. Einmal wurde er beim Auftaktrennen der Langstreckenweltmeisterschaft von einem Ferrari gestriffen und ist dann ins Kiesbett und war dann auch dementsprechend etwas angefressen.
Was ist das überhaupt? Fragen die Hertha BSC-Fans wahrscheinlich am Wochenende auch vorm Fernseher gestellt haben, als sie das Spiel ihrer Mannschaft angeguckt haben, oder Tommy?
Ja, ich hatte kurz die Option, nach Hamburg zu fahren, um mir das live anzugucken, habe ich Gott sei Dank nicht gezogen. Und habe es dann auch nicht im Fernsehen gesehen, weil ich war mit meinem Sohn auf einem Kinderturnier im OSZ1 Handel in Gesundbrunnen bei Rapide Wedding. Von 12.45 Uhr bis 18.45 Uhr, sehr familienfreundlich, stand ich da in dieser Halle und habe den kleinen Kindern beim Fußballspielen zugeguckt.
Und wann hast du das Handy weggelegt?
Ich hatte da auch keinen Empfang, Gott sei Dank. Ich habe mir das abends angeguckt und habe natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Weil was ist das eigentlich? Trifft es ganz gut. Es ist ja nicht mal der Versuch aufzusteigen, sondern es ist einfach nur noch zum Haare raufen.
Ja, genau.
Sag mal, Tommy, eine Zwischenfrage. Raucht man eigentlich auf so einem Jugendfußballturnier?
Es sind in der Regel Hallenturniere im Winter. Deswegen, gerade bei Kinderturnieren, ist ungern gesehen, sage ich mal so.
Wie so früher übertragen in den 60ern.
Man kann rausgehen und rauchen, was tatsächlich auch die meisten Eltern wahrnehmen, sehr gerne.
Ja, und vor allem, da stehst du dann ja meistens mit dem ungefähr 60-plus Jugendtrainer des Nachbarvereins, der 6 Jugendmannschaften an diesem Wochenende betreut, die alle von der F bis zur B-Jugend, die alle da das Turnier mitspielen. Ne? Und mit dem kannst du dich ein bisschen über Fußball unterhalten.
Es ist eine geile Milieustudie. Also auch, wir hatten ein, zwei Vereine, wo teilweise 2 Trainer im Feld standen und lauthals gecoacht haben. Und zwar deutlich mehr als Pal Dardai das tut. Und einfach so 6-7-Jährigen, die da völlig zusammengeschrien haben. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Ich halte mich auch zurück. Meine Frau boxt mich immer so in die Seite, wenn ich irgendwas reinrufen will. Dann gehe ich immer rauchen.
Ja, sehr gut. Stichwort aber Haarnadelkurve, Naby Keita, Kai. Wie sehr braucht Werder Bremen noch Naby Keita diese Saison? Was würdest du sagen?
Ja, gar nicht. Also ich glaube, wir brauchen Naby Keita mehr als der ruhmreiche SVW, weil hier macht es ja immer Spaß, darüber zu reden. Ich habe fairerweise auch das Interview heute nicht verfolgt, aber er schien mir ja ein bisschen möppelig ob seiner Einsatzzeit. Aber im Prinzip brauchen sie den nicht. Also da, ich würde es mir wünschen, wenn er jetzt nochmal irgendwie die Kurve kriegt und noch ein paar Impulse setzt, aber die Hoffnung habe ich schon lange aufgegeben.
Muss ja auch erstmal an so Leuten wie Romano Schmid vorbeikommen, ne? Das ist halt auch, das ist nicht einfach.
Also in der Defensive oder in der Rückwärtsbewegung und im Defensivverhalten ist Romano einer der besten vom ruhmreichen SVW. Also da kann man nichts gegen sagen.
Niemand kennt diese ganzen Spieler, Leute. Also ich muss ja sagen, seit ich das hier mit euch mache, immer wenn es irgendwo um Werder Bremen geht, sage ich immer hier, aber der wollte mal, ne? Da müsst ihr ein Auge drauf haben. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Ich schwöre euch, ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Der könnte vor mir stehen.
Der ist 2 Meter groß. Tommy, den kannst du nicht übersehen.
Ja, okay,
gut. Ja. Aber finde ich gut. Ey, ich
frage mich nicht nach meinem Fußballwochenende.
Ich habe gedacht, das kommt damit rein. Erzähl mir von deinem Fußballwochenende, natürlich.
Ja, eigentlich war das nicht vorhanden. Ich hatte nur ehrlich gesagt, weil ich am Wochenende.
Was ist denn das für eine bescheuerte Frage dann?
Fragst du mich.
Ich habe die Überleitung ein bisschen verkackt. Also, Werder nur gehört, nicht gesehen, war aber, glaube ich, auch nicht so dolle. Eigentlich wollte ich gestern nur mal erzählen.
Kai, dein McDonald's WLAN schmiert gerade ab.
Genau. Du musst 20 Cent nachschmeißen.
Komm, wir scheißen jetzt mal auf Kais Fußballwochenende.
Ich würde sagen, dass Kais Fußballwochenende war ungefähr so gut wie die Verbindung gerade. aber dann erzähle ich euch jetzt von meinem Fußballwochenende. Ja. Denn das ist etwas, womit ich mir eh schon sehr viele Freunde gemacht habe. Mach ich es hier in der Runde. Ich war in England, ich war in Liverpool. Ich habe Liverpool gegen Manchester City gesehen. Und es war, ich sage euch, wie es ist. Und wir sind hier ja natürlich das Format, wo es ja schon um den schönen neuen Fußball geht. Aber im Herzen sind wir ja alles Fußballpuristen, Liebhaber und Traditionalisten. Und ich habe wieder was gespürt in den Straßen rund um Anfield. In diesen Straßen, wo die Fans standen, wovon die meisten wahrscheinlich nicht mal ins Stadion gekommen sind. Aber da habe ich was gespürt. Und das war eine wahnsinnige Energie, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und man hat den Leuten angemerkt, die draußen standen, die haben also 2 Stunden lang Lieder gesungen, sie haben mehr Rauchtöpfe gezündet, als du in irgendeinem gängigen Baumarkt überhaupt erwerben könntest. Es war einfach nur roter Rauch über eine Stunde, es war überragend. Und sie hatten bestimmt kein Geld fürs Stadion, dafür hatten sie alle ein Trikot an.
Moment mal, du kannst Bengalos im Baumarkt erwerben?
Nee, das sind so Rauchtöpfe gewesen, keine Bengalos. Ja.
Aber wäre cool. Es ist aber auch eine witzige Verbindung irgendwie zwischen einerseits irgendwie dieser finanziell hochgepumpte Fußball, der auch in Liverpool natürlich gang und gäbe ist. Ich meine, schaut ja das Team an. Und deshalb spielt sie ja um die englische Meisterschaft mit. Und auf der anderen Seite dann trotzdem noch Anfield und richtige Fankultur. Ist eigentlich so ein cooler Spagat.
Ja, und ich habe das auch gemacht. Ich bin Anfield bei so einem Pub losgelaufen, Anfield Road lang und so. Dann bin ich zum Stadion, bin durch den Pulk durch, habe das wirklich genossen, habe das aufgesungen, geliebt. Und dann bin ich durch den VIP-Eingang auf meinen Sitzplatz, der, ich glaube, knapp 4-stellig gekostet hat. Und habe das Spiel da geguckt. Aber
das ist dieser schöne neue Fußball. Ne?
Genau, ich habe ihn einmal komplett durchgespielt. Und zurück zu meiner Überleitung, die noch keiner so angenommen hat, alle in Trikots. Und ich war kurz davor, mir ein Trikot zu kaufen, weil ich wieder Bock drauf hatte. Eigentlich haben mich Fußballtrikots verloren in den letzten Jahren.
Welchen Spieler hättest du genommen? Das musst du jetzt noch mal einmal beantworten.
Kai ist back.
Klopp. Ich habe sehr viele Liverpool-Trikots mit Klopp auf dem Rücken gesehen.
Ja, der ist ja kein Spieler, oder? Da wollte ich gerade sagen. Also sowas macht man ja nicht. Da kannst du dir ja ein Trikot mit Backspin hinten drauf machen. Das macht auch keiner.
Natürlich, ich hab einen ganzen Schrank damit voll. Aber wenn du mich danach fragst, hätte ich glaube ich, wen hätte ich genommen? Van Dijk. Denn das allein das One-on-One mit Haaland, dafür hätte sich schon der Besuch im Stadion gelohnt.
Mark Hughes.
Ja, genau.
Wobei, der hat, glaube ich, gar nicht für Liverpool gespielt.
Ich wollte gerade sagen, Kai, was packst du jetzt aus welcher Kiste aus?
Navigator?
Das ist nicht Navigator, sagst, wollte ich gerade sagen. Das wundert.
Der lag eigentlich auch auf der Straße. Oder Emre Can.
Ja, genau, Emre Can.
Ey, oder hier ganz groß, das Torwart-Trikot von unserem Freund, wie hieß nochmal der schöne, die alte Liverpool-Legende?
Dudek.
Nein, der Deutsche.
Didi Hamann.
Von Mainz. Von Mainz.
Ach, der Torwart, to Loris Karius.
Ja, Loris.
Du meinst, der Weihnachtsmann von Sophia Zingale.
Ja. Genau. Nee, ich glaube, er hat eher abgegradet.
Uiui, das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne die ja alle nicht persönlich.
Ja, spielst bei Newcastle, hat abgegradet? Nee.
Nein.
Aber neben dem Platz wahrscheinlich,
ja. Das war jetzt so. Hast aber kein Trikot gekauft, weil kostet 180 Euro, ne?
Ja, ich war auch nicht im Shop drin, aber war schon lustig, das Geld wird in Trikots investiert, obwohl ich das in Deutschland das Gefühl habe, dass das weniger gemacht wird. Ich sehe weniger Trikots als mehr andere Utensilien rund in den Verein. Was bei mir aber auch immer ein bisschen an dem Ausrüster liegt, der das Trikot herstellt und ich schon bei auch ein paar Leuten, also ich bin bei Werder ganz glücklich, dass wir da der Kelch dran vorbeigegangen ist, dass wir den einen oder anderen schon hatten, sondern so mit vor allen Dingen so mit Kappa oder mit Umbro auch schon ganz gute Brands dahinter hatten, die irgendwie so einen Scheiß gemacht haben. Aber wir haben eine News, und das ist ein bisschen meine holprige Überleitung für einen großen Deal und ja eigentlich ein Thema, Tommy, das du eigentlich zu einem Hauptthema dieser Sendung hochjazzen wolltest. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Futter wir heute an den Knochen kriegen. Konstantin, was ist passiert?
Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico.
Wie lange er darauf gewartet hat, um die zu spielen, ne? Jetzt mach.
Ich habe dich ausreden lassen erst. Ne? Also,
Dankeschön.
Genau, unser News-Thema ist Ausrüstertum in der Bundesliga oder allgemein. Das ganze Ausrüstertreiben in Deutschland. Neueste Meldung war gewesen, dass RB Leipzig nach 10 Jahren von Nike zu Puma wechselt. Der Nike-Deal, der 2014 schon geschlossen wurde, also als RB Leipzig noch nicht mal in der Bundesliga gespielt hat, aber natürlich ein aufstrebender Club war aus einer relativ boomenden sächsischen Stadt. Damals gab es einen 60-Millionen-Vertrag mit Nike 2014, der ist jetzt ausgelaufen. Man wechselt zu Puma und kassiert nun wahrscheinlich auch für einen identischen oder fast identischen Zeitraum 150 Millionen Euro mit Puma als Partner. Ob das nun reineweg am Pitch von Puma lag, das lässt sich natürlich dann nicht so leicht bewerten. Es kann auch daran gelegen haben, dass Oliver Minzlaff, der ja mittlerweile omnipräsent ist im ganzen Red Bull-Imperium als de facto einer der Nachfolger von Dietrich Mateschitz und als ehemaliger Verantwortlicher von RB Leipzig, ja mal bei Puma gearbeitet hat für 8 Jahre Anfang der Nullerjahre. Und insofern natürlich da eine gewisse enge Beziehung besteht. Also Puma steigt jetzt ins RB Leipzig-Geschäft ein. Es gibt insgesamt eine große Diversität in der Bundesliga, was die Ausrüster betrifft. Und gleichzeitig natürlich auch eine große Spannbreite, wenn es darum geht, wie viel die einzelnen Vereine kassieren. Vor dieser Sendung hat noch Kai erzählt, dass Bayern 60 Millionen pro Jahr erhält von Adidas zum Beispiel. Das geht natürlich dann dort los und hört irgendwo ganz unten dann bei Darmstadt und Heidenheim auf. Logischerweise ebenso auch die Preisspanne bei den Trikots selber im Shop. Die ist relativ breit, wie ich mich hier mal so ein bisschen umgeschaut habe, wenn ich einfach mal drauf schaue, was so ein Trikot, Heimtrikot zum Beispiel kostet. Die Frage ist jetzt allgemein in die Runde hinein, okay, 150 Millionen für RB Leipzig, über 10 Jahre wahrscheinlich. Warum macht das ein Ausrüster überhaupt? Warum ist Puma zum Beispiel so drauf aus gewesen, dann bei RB Leipzig der neue Partner zu sein? Das kann ja wahrscheinlich nicht nur an der Minzlaff-Connection gelegen haben.
Na, das ist ja klar. Ich meine, die erhoffen sich natürlich, dass die riesige europaweite Fanbase von RB Leipzig sich jeweils ein Trikot kaufen. Dann hat sich das amortisiert nach, weiß ich nicht, 400 Jahren oder so.
Ja, aber Dankeschön. Genau das ist ja die Frage, die man sich hier schon stellen kann. Ne? Kai, warum ist das spannend für Puma?
Ich glaube, man muss erstmal die unterschiedlichen Motive von Ausrüstern identifizieren und dann kann man den Move zu Puma machen. Also es gibt ja, Ausrüster, Nike, Adidas und Puma, die machen vornehmlich große Fußballvereine, weil sie sich da einen gewissen Branding-Effekt erhoffen und natürlich auch, weil sie viele Trikots verkaufen. Das ist das erste, die erste Säule. Die zweite ist so, das sind die kleineren Brands, Mizuno, Castore, Jaco, Hummel vielleicht auch, Joma, früher glaube ich noch Salla. Das sind eigentlich die sind gar nicht auf Branding aus bei solchen Ausrüster-Deals mit Vereinen, sondern für die sind das reine Gegengeschäfte. Das heißt, die zahlen eine kleine Summe Cash, sagen dann, lieber Verein, ich bring noch irgendwie Sachleistungen in Form von Trikots mit. Du musst deine Trikots nicht bei mir bezahlen, sondern die kriegst du mit oder kannst sie günstig einkaufen. Ich veredel sie dir. Dann können deine Spieler damit dann auch mit ihrem Namen spielen. Und dafür kriege ich halt 80% von allen verkauften Jerseys. Also meistens nicht über die Vereinskanäle, aber über meine Shops etc. Das geht dann alles Richtung Ausrüster. Gibt solche Möglichkeiten. Es gibt dann, der Verein selber verdient dann eigentlich immer nur an der Lizenzgebühr, der hat einen Revshare und meistens verdient er noch an der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis, da hat er auch noch eine Marge drauf. Aber da für den Ausrüster selber ist das halt eigentlich tatsächlich ein echter Business Case und hat keine Branding-Wirkung. Und die dritte und letzte Säule ist, es gibt auch zunehmend Händler, insbesondere 11 Team Sports, die in die Bundesliga gehen und eigentlich das Ähnliche machen wie Säule 2. Also die nehmen beispielsweise Nike oder Adidas Trikots von der Stange, veredeln sie partnern damit mit Vereinen zusammen und verdienen hauptsächlich auch am Trikot-Sale. Das sind so die drei großen Kanäle oder drei großen Säulen. Puma Leipzig fährt sicherlich in die erste. Also ja, Puma wird Geld verdienen mit dem Absatz von Leipzig-Trikots über ihre eigenen Shops und über den Handel. Ob das ausreicht, um die Lizenzgebühr zu decken, weiß ich nicht. Aber sie haben natürlich auch einen Branding-Effekt dadurch, weil Red Bull ist ja schon, oder RB ist ja schon, jetzt zumindest die dritte Kraft im deutschen Fußball, international erfolgreich. Und das passt in die Strategie von Puma, junge, dynamische Teams, die halt irgendwie die Marke dann auch international verkörpern.
Jetzt sind das alles ganz spannende Ausführungen rund um das, warum eine Firma das macht oder eine Brand das macht. Aber Tommy, du bist der Mann der Fans hier, das bleibst du auch auf ewig. Hat es für dich eine Auswirkung, welches Logo eines Ausrüsters auf deinem Trikot zu sehen ist, bei der Kaufentscheidung übers Trikot?
Ja, also Ausrüster weniger. Ich kann ja nicht so richtig beurteilen, weil Hertha und Nike schon seit ewig irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube, zweitlängste Partnerschaft im Profifußball, im Deutschen. Aber also Sponsor wäre für mich schon nochmal ein Thema, so rein vom Ausrüster her. Also wenn es jetzt nicht irgendwie eine Marke ist, die völlig daneben ist, glaube ich, hat das jetzt keinen Rieseneffekt. Also kann mir vorstellen, dass das vielleicht in Sachen Qualität auch nochmal was ist. Also wenn du so ein Trikot tatsächlich im Sport trägst, dann ist es nochmal was anderes. Aber du hast ja eh meist Replika-Versionen. Insofern, ja, weiß nicht, ich glaube, bei Spielern spielt es eine Rolle, oder Kai?
Ja, genau. Also es gibt schon viele Spieler, die eher aus Image- oder Coolness-Gründen lieber in Nike oder Adidas spielen. Wenn nicht direkt mit den Ausrüstern kontrahiert wird, Nike und Adidas, dann wünschen sie sich immer eher 11 Team Sports, weil die in der Lage sind, Nike und Adidas Trikots von der Stange in so eine Partnerschaft mit reinzubringen. Deshalb siehst du schon, dass wenn du so zu Ausrüsterverhandlungen kommst und den Sport fragst, dann haben die immer eher Schwierigkeiten mit Brands wie eben genannt, kann auch Uhlsport, Macron, Salah, Lotto, Hummel, Castore, das gilt eher so als Tier-2-Brands. Die zahlen mehr, weil sie vermeintlich ein etwas weniger attraktives Image haben und bei Spielern nicht so gerne gesehen sind. Da muss man dann immer so als kaufmännischer Leiter abwägen, nimmt man vielleicht die Chance wahr, mit Nike und Adidas zu kontrahieren, entweder direkt oder 11 Team Sports, und damit auch wahrscheinlich mehr Hype bei den Fans zu haben und bei den Spielern, oder nimmt man lieber das mehr an Geld von den Tier-2-Brands? Das muss man sich dann halt überlegen.
Was ich aber schon spannend finde, ne, ich habe gerade hier die Preistabelle vor mir, welches Trikot eigentlich am teuersten ist. Unabhängig davon, wer jetzt da wo landet, was auffällt ist, es ist relativ egal, von welchem Ausrüster ein Trikot ist, das macht preislich jetzt keinen Unterschied. Da hätte ich schon gedacht, um ehrlich zu sein, dass so ein Jaco-Trikot günstiger ist als ein Adidas- oder Nike-Trikot, scheint sich aber überhaupt nicht darauf auszuschlagen.
Also ich meine, das ist ja am Ende auch der Verkaufspreis, ne? Also ja, ja, den die Vereine machen. Also ich glaube, im Einkauf für so einen Verein ist ein Jaco-Trikot wahrscheinlich günstiger.
Ja, davon gehe ich auch aus, ja.
Genau, also das heißt, auf so ein Trikot bekommen sie mehr Marge, weil also die Range zwischen Einkauf und Verkaufspreis, die bleibt in der Regel beim Verein. Oder nicht nur in der Regel, die bleibt beim Verein. Das spricht halt wieder für die Jackos, und ich glaube, der Preispunkt selber, das hat dann auch nichts mehr mit der, also der Verkaufspreis für den Endkonsumenten, das hat dann am Ende auch nichts mehr mit der Quali oder Coolness zu tun. Da hat man einfach die Marfo befragt, wie viel sind Kunden bereit für ein Trikot zu bezahlen, und dann kommt man zu fast überall denselben Ergebnissen.
Nicht ganz.
Aber ja, wollte ich gerade sagen, ja. Meine Liverpool-Leute, da bezahlen die mehr oder fürs Trikot, weil die ganze Liga teurer ist, ja, oder weniger?
Die zahlen ja gar nicht unbedingt mehr. Also das ist interessant. Ich habe mir mal ein paar Preise angeschaut. Erstmal in der Bundesliga selber hast du, also einfach die Preise heute, ne? Wir nehmen auf am 12. März und habe einfach mal geschaut. Heimtrikot Größe L ohne Beflockung, um einfach das fair zu machen. Und dann mal noch irgendwelche Rabatte rausgenommen, weil warum auch immer die teilweise rabattiert sind. Und da fangen wir eben, also mal abgesehen jetzt, Bayern ist bei 99,95, also 100 Euro. Werder Bremen ist bei 90, also 89, 95, wie auch immer. Freiburg bei 80 Euro, Darmstadt bei 75 Euro, Frankfurt bei 135 Euro zum Beispiel am heutigen Tag, wenn ich in den Shop reingehen möchte und ein Frankfurt-Heimtrikot hole. Obwohl Nike sowohl Frankfurt als auch Freiburg ausstattet, ist da eine riesengroße Preisspanne. Und jetzt wird es spannend, wenn wir mal reinschauen in die internationalen Ligen. Also ein Man United-Trikot von Adidas kostet auch 100, Real Madrid-Heim-Trikot kostet 100, Milan-Trikot-Heim kostet von Puma 106 Euro. Also es ist nicht so, dass nun, weil wir oft auch über Fannähe sprechen in Deutschland und vielleicht irgendwie, dass es ein bisschen erschwinglicher ist, was die Ticketpreise betrifft, aber bei den Trikots sehe ich jetzt da nicht unbedingt, dass da eine große Spanne ist, sondern, wie wir auch gerade so ein bisschen andiskutiert haben, also ich bezahle für ein Werder Bremen-Trikot 10 Euro weniger als für eins von Real Madrid.
Ja, ich glaube am Ende des Tages, und das ist das Spannende daran, weil ich da mich genau wie Tommy, hält mich immer der Sponsor auf der Brust mehr davon ab, das Trikot zu kaufen, als der Ausrüster selber. Trotzdem bin ich auch genau bei dem, was Kai gesagt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr habt ja auch alle gespielt. Ich war schon genervt, wenn wir keine Nike-Trikots gekriegt haben bei dem Amateurfußballverein meines Frauens, für den ich aufgelaufen bin. Da war die Entscheidung fast noch größer und wichtiger, hatte ich das Gefühl, als bei irgendeinem Bundesligisten. Und wer wird jetzt deutscher Meister? Ist es nicht Nike oder Adidas, ne? Nee. Sondern es ist?
Castore.
Ja, stellt euch das mal vor.
Aber Nyako selber, ich weiß nicht, das war ja eigentlich immer jahrzehntelang, oder weiß nicht, jahrzehntelang will ich nicht sagen, aber es war eine Zeit lang, war das doch eigentlich der hauptsächliche Ausrüster von allen Amateurclubs. Zumindest hast du ganz, ganz viele Nyako-Trainingsanzüge und so überall gesehen,
ja, so Kreisliga, Bezirksliga. Das ist tatsächlich, das kann ich von meinem Sohn auch bestätigen, also du hast dann immer so komische, eigentlich so kleine 11-Team-Spot-Deals, aber so auf lokaler Ebene von so Sportfreak oder so heißen die dann und dann geben die sozusagen so einen Shop frei für deinen Verein, jetzt so Sparta Lichtenberg wäre das bei mir und dann kannst du da online sagen, hier, ich brauche die Jacke und bla und dann veredeln die das vor Ort und dann kriegst du das. Und so sind die quasi so im Breitensport komplett breit aufgestellt.
Also bei Jacko muss man auch sagen, was man immer gar nicht so auf dem Schirm hat bei den Ausrüstern und was 11 Team Sports ja auch so stark macht, ist, dass die ja in der Regel auch das ganze Fulfillment machen Richtung Kunden. Also nicht nur die Veredelung der Trikots, sondern auch gerade die betreiben halt häufig auch mit die Stores, verschicken die Trikots und macht das Retourenmanagement, wenn Jerseys so ausgeliefert werden. Und da ist Jacko zum Beispiel super stark. Und das sichert am Ende natürlich auch Umsatz, der dann zu Jacko geht, im Grundpreis für das Trikot, aber die besagte Marge zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis und meistens auch irgendwie dann noch ein gesamter Revshare bleibt dann beim Verein hängen. Das ist auch so ein Grund, warum Vereine beispielsweise ganz gerne mit Jacko oder eben mit 11 Team Sports kooperieren. Das ist die besagte Fulfillment-Kompetenz im E-Commerce sozusagen. Und manchmal nicht so gerne mit so Exoten, ich sag mal, die vielleicht neu in den Markt wollen. Also manchmal denkt man ja, warum macht nicht mal Le Coq Sportif oder so ein geiles Trikot? Da weißt du halt auch nicht so hundertprozentig, ob die jetzt in Deutschland im Fulfillment so stark sind.
Was hat denn das Armani-Trikot gekostet von Neapel? Weiß das jemand?
Ah, die werden ja jetzt seit Jahren auch schon da gerippt, die Fans von Neapel. Also das ist ja wirklich albern, was die da an Special-Boxen und Special-Trikots mit Armani und auch als Co-Branding, also zwei Fashion-Brands drauf, finde ich auch schwierig.
Aber das siehst du ja häufiger jetzt auch, also auch als ich jetzt mal die Shops mir angeschaut habe, international so ein bisschen, du hast immer so dieses klassische Heimtrikot oder Auswärtstrikot oder meinetwegen auch Torwarttrikot oder selbst das also Champions League Trikot zum Beispiel und das ist immer so irgendwie so eine Preisrange, manchmal das Champions League oder Europa League Trikot so ein bisschen höher, weil es vielleicht irgendwie, warum auch immer, ein bisschen weniger produziert wurde oder so.
Was ich schon spannend finde an diesen Underdogs in An- und Abführung ist, dass sie durchaus auch damit auffallen, dass sie flexibler sind, so was Designs angeht. Ne? Also du hast ja bei Nike und Adidas quasi immer dann so das klassische Template, was alle benutzen, wo dann einfach nur noch so verschiedene Flächen andere Farben haben. Du hast die gleichen Muster, ne? Es wird immer nur variiert mit den Vereinsfarben. Es sei denn, du bist jetzt ein Elite-Club, wie die das nennen, dann bist du irgendwie einer von 6 Clubs, wo sie sich ein bisschen mehr Mühe geben und ansonsten briefst du ja einfach ein Trikot ein, dann kriegst du irgendwie einen Entwurf zurück und im Grunde musst du den dann nehmen.
Ne? Aber also weißt du, woran das liegt, Tommy? Das liegt an dem Fulfillment, also dass die in der Lage sein wollen, halt in großen Stückzahlen die Fans zu beliefern. Weil dass du jetzt ein individuelles Trikotdesign auch für Sampdoria Genua machst oder so, das ist ja per se erstmal kein Problem. Ne? Und meistens haben sogar, das kenne ich auch noch aus meiner ganz alten Zeit bei Adidas, eigentlich haben da die Designer in der Regel sogar Bock zu. Das Problem ist eigentlich eher, dass du das schwierig nachproduziert bekommst in großen Stückzahlen, wenn du das halt auch an die Fans halt zu zigtausenden verkaufen willst. Und kleinere Vereine tun sich da tatsächlich einfacher, weil die setzen dann vielleicht nur 2.000-3.000 Trikots ab. Die kannst du relativ problemlos halt mit einem coolen lokalen Designer machen und dann lässt du die nachproduzieren in Portugal. Das ist halt irgendwie, wenn du 30.000-40.000 Trikots verkaufen kannst oder musst, weil es diese Nachfrage gibt von den größeren Vereinen, das ist halt nicht, das ist dann halt nicht mehr umsetzbar. Und deshalb sehen halt auch bei fast allen Fußballvereinen, größeren Fußballvereinen der ersten und zweiten Bundesliga und natürlich auch in den anderen Ligen, die Trikots alle wahnsinnig langweilig und gleich aus.
Ja. Wo wir wieder beim SSC Neapel und Armani wären, und ich habe euch einen Vorschlag gemacht über das Halloween-Trikot von Emporio Armani bei dem SSC Neapel der Saison 23/24. Kostet nur 130 Euro, habe ich uns in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Okay. Würde ich so als Team-Trikot sehen, dass wir mal gemeinsam uns ausstatten und auf die nächste Auswärtsfahrt gehen.
Also aber das ist vielleicht gerne auch ein guter Punkt. Sorry, Konstantin. Also im Moment ist es ja auch super Hype, diese ganzen Sondertrikots in so einem individuellen Design, irgendwie am besten noch mit regionalem Touch von einem Local Designer und in den Farben der Stadt und so zu machen. Das geht halt alles, wenn du die halt als Drop machst mit einer limitierten Stückzahl. Also dann oder kannst Pre-Order. Du natürlich. Oder Pre-Order, genau. Also dann kannst du halt richtig kreativ werden und halt auch deine Marke als Fußballverein nochmal mit einem geilen Jersey aufladen. Ich meine, Tommy, du kennst es von der Baller League. Also die Trikots von denen sehen ja auch überragend aus. Das liegt aber halt daran, weil die auf Merch verzichten, weil sie einfach nicht nachproduzierbar wären. Sprich, du kannst keine Trikots dann von den Teams als Fan kaufen.
Ja, wobei, kleiner Einwand, kann man. Der Shop ist online. Man kann die Trikots kaufen inzwischen.
Ja? Okay, sorry.
Die sind da flexibel. Es sind natürlich andere Mengen, muss man schon auch sagen. Ja. Und was du gerade meinst mit den Sondertrikots, das ist natürlich, hat auch einen kleinen Haken, weil es sind ja in der Regel immer so klassische Teamwear-Shirts, die dann einfach nur nachveredelt werden. Ne? Und auch da bist du limitiert. Also da hast du eine gewisse Fläche, wo du was draufdrucken kannst oder einweben kannst, aber so richtig geil wird es dann auch nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Gutes Beispiel jetzt gerade das Frankfurt-Trikot, das Jubiläumstrikot, da haben sie sich richtig Mühe gegeben und das ist wahrscheinlich auch eins, wo du auch nicht nachproduzieren kannst. Da werden sie einfach gesagt haben, so, wir werden, keine Ahnung, Summe X einfach produzieren und dann, wenn alle, ist es alle. Ne?
Wenn wir vielleicht über die Produktionsbedingungen sprechen, ist vielleicht auch ein Punkt, den man bei Ausrüstern ein bisschen positiv hervorheben kann, weil wir auch gerne in vielen verschiedenen Ausgaben schon so ein bisschen, ja, wie sieht's aus, auch mit dem Background der Unternehmen, die zum Beispiel im Spitzensport involviert sind. Das ist ja wiederum bei Ausrüstern interessanterweise eher so, dass die seit den 90er Jahren, seit diesen Protesten gegen Kinderarbeit bei Fußballherstellung, ich glaube gegen Nike-Fußbälle war das damals, sich ja dieser Verantwortung eigentlich relativ stark bewusst sind. Also auch wenn natürlich diese Produktionsbedingungen nie optimal sind, aber Adidas und Nike, gerade die Großen, achten da schon sehr drauf. Was ich immer interessant finde, weil da ist der Spagat oder auch vielleicht die Bandbreite, also von Adidas, Nike, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, hin zu Unternehmen, die im Fußball involviert sind, aber auf ihre, sagen wir, soziale Verantwortung eher scheißen, ist da doch relativ breit. Und das ist das, was mich persönlich auch bei Recherchen zu anderen Themen, beispielsweise auch zur Europameisterschaft 2024, eher überrascht hat, positiv, dass da gesagt wurde, also wenn es um so Menschenrechtscharta und so weiter geht, Adidas, die sind da am ehesten dann eh am Ball, nicht nur, weil sie den klassischen Lieferkettengesetzen unterstellt sind, sondern weil die eigentlich das schon seit den 90ern und Anfang der 2000er machen und da ihre Corporate Social Responsibility relativ stark einhalten, auf Standards bei den Herstellungen Wert legen. Was uns vielleicht auch dann, wenn es um soziale Verantwortung und alle mitnehmen, vielleicht auch fast zum Hauptthema bringt, Nico.
Ja, danke schön für die Überleitung.
Nee, da will ich ja nochmal rein. Also, weil es gibt hier noch ein paar Cases, die müssen wir nochmal einmal beleuchten. Also so schnell gebe ich jetzt das Trikot-Thema noch nicht her. Der erste ist zum Beispiel einmal DIY von Pauli. Die haben ja sich irgendwann entschieden, quasi ihr eigener Ausrüster zu werden und ihre eigene Brand, mit ihrer eigenen Brand quasi ihre eigenen Trikots zu produzieren. Und das finde ich schon ganz interessant, weil ich glaube, das war ein ganz schöner Verlustcase im Vergleich zu wenn du mit einem Ausrüster zusammenarbeitest. Und das zeigt auch, dass das Ganze halt einfach nicht, also speziell im Fulfillment, dann auch nicht so einfach umzusetzen ist. Die sind ja inzwischen auch, wer ist jetzt bei Pauli? Ist es auch Puma?
Nö, die sind immer noch.
Nein, die haben jetzt, ja, die Brand wird künstlich weiterbelebt. Die haben gerade einen Ausrüster-Deal bekannt gegeben. Können wir gleich mal nachgucken. Aber dieses Projekt...
Okay, das war mir nicht bewusst. Mach ich mal.
Doch. Also das Projekt DIY, also die Brand lebt noch, aber es gibt eine Ausrüsterpartnerschaft. Also da sieht man mal, dass das alles gar nicht so trivial ist, weil es ja auch immer so Stimmen gibt, so ey, das können wir alles selber, so wofür braucht man die Ausrüster? Ja, die Ausrüster brauchst du vor allem fürs Fulfillment, damit irgendwie die anderen Fans auch alle ihr Trikot bekommen. Und was ich auch, Tommy, die findest du ja, glaube ich, auch relativ spannend, also die Kappa Cases, also von Venedig und der andere Verein fällt mir gerade nicht ein. Also das waren ja schon, das war ja mal umgedreht, das waren ja mal sehr positive Schlaglichter im Trikot-Game, wo man sehr auf Fashion gegangen ist und Lifestyle. Weiß nicht, also da zeigt man zum Beispiel mal, wie man halt auch mit einem Trikot halt irgendwie geiles Brandbuilding betreiben kann. Das musst du mir nur noch den zweiten Verein sagen, Tommy, der mir gerade nicht einfällt.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass es vom Büro Bosch kam, quasi, ne? Tolles Designstudio, die quasi ja Venedig ja ein bisschen so als Vehikel genommen haben, ne? Und quasi diesen Fashion-Hype um Trikots, um Jersey-Culture nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben haben. Das war ganz cool, muss man schon ehrlicherweise sagen. Ich glaube, Kappa gehört ja auch zur Deichmann-Gruppe, wenn ich das richtig sehe.
Ja, ich glaube, die haben aber nur für Deutschland die Lizenz, ne? Also das ist eher so, genau. Also Kappa gibt es schon, aber die Lizenz zur Produktion von Kappa wäre für Deutschland, nicht beispielsweise für Bad Deichmann, aber kann gut sein, dass die für Italien woanders liegt.
Ja, total. Jetzt hat man in Italien da eh nochmal ein bisschen andere Heritage, was Mode angeht. Das stimmt schon. Ich wollte übrigens einen Einwand, weil du Pauli hervorgehoben hast. Meines Erachtens waren eigentlich die Ersten, die quasi gesagt haben, wir scheißen auf Ausrüster, wir machen das selber, Borussia Dortmund damals, oder? Mit Goal, mit 8 O's.
War das ja, nicht so? Ja, stimmt. Richtig.
Und ich behaupte, die sind sogar Meister geworden in dem Trikot.
Das kann sein.
Müsste dann die 2002er Meisterschaft gewesen sein.
Ja, mit
stimmt.
Mit Matthias Everton Sommer. Und Koller und Marcio Amoroso als Dreimannsturm vor.
Ja.
Kehl und so.
Stark.
Nicht schlecht.
Ey, ganz interessant ist übrigens, dass wir hier in dieser Runde vorher darüber nachgedacht haben, welches Thema nehmen wir als News und welches nehmen wir als Hauptthema. Und Kai Rippe meinte, also ich sehe das noch nicht mit den Trikots als Hauptthema, weil da, ich weiß ja nicht, wie da überhaupt Fleisch an Knochen kommen soll. Und jetzt bist du derjenige, der dieses Thema quasi seit 40 Minuten mit Leben füllt.
Ja, ich komme hier langsam rein. Also wir machen heute auch eine Doppelfolge, die in einem durchläuft, weil das andere Thema will ich auch noch machen. Also das ist, wir haben ja auch noch gar nicht über den Stellenwert von Jerseys jetzt irgendwie im popkulturellen Bereich, sei es im Rap oder halt in der Mode gesprochen. Also das ist ja schon interessant, dass irgendwie Football-Jerseys da irgendwie immer mehr Einzug erhalten, Nico. Das ist ja eigentlich so eher dein Genre.
Warte, Football-Jerseys oder Fußball-Jerseys?
Fußball.
Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, wollen wir da nochmal eine Folge zu machen? Wollen wir abbrechen? Ja. Wollen wir ins andere Thema gehen?
Ja.
Na gut. Dann machen wir Popkultur und Jerseys.
Dann sagt jeder nochmal kurz sein Lieblingstrikot seines Vereins und dann können wir weitermachen. Also welches Jahr Ausrüster?
1988, ich glaube, es ist Puma, Porters vorne drauf.
Okay, Kai?
Also meins ist natürlich auch Werder-Trikot von Kappa, und zwar das Cleane ohne Brustsponsor. Es kam eine Hinrunde, ich weiß leider nicht mehr, welches Jahr das war.
Das komplett ganz grüne, ne?
Das komplett grüne habe ich immer noch, passe ich natürlich immer noch wunderbar rein. Also,
keine Frage dazu. Welcher Vermarkter hatte da diesen schlechten Deal, dass sie dafür zahlen mussten, dass da nichts drauf stand?
In Front. Das nennt sich Garantie und sie haben keinen Sponsor gefunden.
Tragisch, tragisch witzig zugleich.
Ja, ich mochte auch das blaue Auswärtstrikot von Werder mit Gelb. Das müsste auch Anfang Mitte 90er gewesen sein. Ich meine DBV vorne drauf. DBV Winterthur war auch eine absolute Legende.
Das finde ich ganz schlimm, das Trikot.
Geil.
Bei mir ist es das Milan-Trikot von 95-96, was es auch wieder gab vor kurzem, ohne Lotto-Aufdruck. Wahrscheinlich geht das nicht, weil der aktuelle Ausrüster nicht mehr Lotto ist. Aber das war das 96er, was ja nicht nur in rot-schwarz gestreift cool war, sondern eigentlich die coolste Variante war ja dieses Blaue, was man plötzlich hatte mit George Weah zum Beispiel, der in dem blauen Trikot einige legendäre Tore erzielt hat, mit Opel-Sponsor natürlich. Und blau übrigens, Tommy, mich interessiert natürlich, was dein Lieblingstrikot war. Ich fand ja das kontinentale Nike, ich glaube 98, 99, sehr, sehr cool, auf eine weirde Art.
Ja, es war Adidas.
Genau. Nee, es war auch Nike.
Nee, 98, 99.
Nein, 99, blau, 2000 war es Nike.
Blaue Querstreifen, kontinentale als Brustsponsor mit Fashion-Kragen. Das ist natürlich der absolute No-Brainer bei Hertha-Fans. Was Fun Fact übrigens, in der Champions League, und ja, wir haben damals in der Champions League auch gespielt, mussten wir das kontinentale Branding vorne runternehmen und nur das C durfte rauf, das große, einprägsame, weil nämlich kontinentale der Reifenhersteller, einer der Hauptsponsoren der Champions League war und die Verwechslungsgefahr zu groß war. Für die Nerds unter uns.
Mhm. Zum Glück wurde das auch geklärt. Hab mich seit 99 auch ein bisschen beschäftigt, die ganze Sache.
Weiß jemand von euch, wer der Trikotanbieter von Aalborg BK ist?
Wir alle googeln ganz schnell.
Ohne zu googeln. Ich hab's nur nochmal aufgemacht.
Nee, natürlich nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte bis vor kurzem nicht mal gewusst, in welchem Land diese Stadt liegt.
Was?
Aber diese Ignoranz von dir ist so Berlin-Mitte, wie du nur sein kannst, Alter.
Tja. Charlottenburg. Berlin-Charlottenburg.
Ja, genau. Aber du klingst eher nach Mitte.
Mhm. Aalborg, was also soll das sein? Nicht. Schweden, Norwegen, mir doch egal.
Hummel?
Macron.
Aber Hummel war es mal.
Ja, Macron.
Aber zwei, das ist der Ausrüster, oder? Ist nicht der Jersey,
ist
also
nicht der Präsident. Front of Shirt. Kai, das ist der Präsident.
Nein, das ist der französische Präsident. Hummel oder Macron.
Das ist der französische Präsident.
Ist das nicht dieser französische Stürmer, der mal...
Absolut, ja.
Der mal Wasserbrücken gespielt hat.
Die bringen gleichzeitig auch so kleine Kügel, so kleine Kuchen raus, weißt du? Sind so kleine runde Dinger mit ein bisschen Gelee in der Mitte.
Lecker.
Also Hauptthema.
Ja, die Frage, ich kriege euch da nicht mehr eingefangen heute, ich merke das schon. Aber habt ihr das Trikot denn vor Augen? Also habt ihr in den letzten Wochen das Trikot von Aalborg BK gesehen? Habt ihr euch mit diesem Verein irgendwo Berührungspunkte gehabt?
Ein bisschen.
Ja, ich weiß nicht, Konstantin, willst du einmal den
ja. Das mache ich gleich. Kai, lass mich doch mal meinen Job machen hier, Leute. Es gibt schon einen Grund, warum ich das so frage, Leute. Ja, es gibt einen Grund, warum ich das frage.
Also außerhalb unseres Hauptthemas kannte ich den Namen Aalborg, der war mir bekannt als Stadt, dass es da einen Fußballverein gibt, wusste ich auch, aber mehr wusste ich nicht.
Na, Tommy, du hast ja schon gesagt, deine Ignoranz hat dafür zugeführt, dass du ja nichts weißt, was irgendwie westlich der Spree ist.
Ja, also grundsätzlich habe ich natürlich überhaupt gar keine Berührungspunkte, was mir schon aufgefallen ist, weil ich ja Digital Native bin, im Gegensatz zu euch alten Männern. Ist mir aufgefallen, dass der ein oder andere Fußball-Vlogger von irgendwelchen Champions-League-Szenarien halluziniert hat, weil er da jetzt einsteigen will oder eingestiegen ist oder dann doch wieder nicht beim Aalborg oder wie man sagt BK und weiß leider selber nicht mal, wie man das schreibt.
Und ich habe im Gegensatz zu euch schon Champions League, auch im Gegensatz zu den besagten Vloggern und Influencern, habe schon Champions League in Aalborg gesehen. Aalborg BK gegen Celtic Glasgow ist schon bestimmt 15 Jahre her, war ein großartiges Erlebnis, einmal hin, Nacht zurück, ein Höllenritt für ein mittelmäßiges Champions League Spiel.
Das stimmt sogar, ist aber für beide Vereine schon 15 Jahre her, oder?
Ja, nee, genau.
Der Celtic kriegt auch mal auf die Mütze in der Champions League.
Ja, aber den waren die Saison noch mit drin, glaube ich sogar, ne? Mhm. War auf jeden Fall eine Reise wert, weil es halt so schön, also eine Parallelwelt war. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann nochmal wieder auf das Thema zurückkomme, weil was passiert ist, Konstantin, im Schnelldurchlauf?
Deshalb reden jetzt plötzlich alle wieder über Aalborg Bold Spiel Club oder AAB oder Aalborg BK, wie es international dann genannt wird. Die spielen aktuell in der zweiten Liga. Du hast die wahrscheinlich in der Saison 08-09 mal in der Champions League gesehen. Da waren sie zum zweiten Mal dabei, 95 schon mal in der Champions League, damals als dänischer Meister. Haben auch schon ein paar Mal die dänische Meisterschaft gewonnen, aktuell eben Zweitligist. Und da ist vor einer Weile die Gesellschaft SSE 22 eingestiegen, muss man jetzt nicht unbedingt kennen, ist Strategy Excellence 22, wo unter anderem Thomas Hitzelsberger involviert ist, sowie auch Bernhard Peters und auch Joachim Hilke, also zwei Ex-HSV-Leute, die da mit 20% eingestiegen sind bei eben diesem norddänischen Fußballclub, der damals noch Erstligist war und deshalb, weil der jetzt abgestiegen ist, hat diese Gesellschaft, diese Investmentgesellschaft, die da eingestiegen ist, übrigens auch ein Vorkaufsrecht auf die Mehrheitsrechte bis zum Jahr 2027. Was ganz spannend ist an der Stelle. Man ist eingestiegen 20% für 2 Millionen Euro umgerechnet, also umgerechnet aus dänischen Kronen. Da wissen wir schon, über welchen auch, sagen wir mal, über welches Gesamtvolumen wir hier sprechen. Jetzt war es so, dass drei Influencer, darunter Visca Barca, denen wurde angeboten, oder wie auch immer das dann zustande kam, dass sie einsteigen können bei dieser Gesellschaft, die wiederum beteiligt ist an eben Aalborg BK, um da dann vielleicht involviert zu sein, vielleicht auch ihre Reichweite zu nutzen, je nachdem, was da für Szenarien dann gibt, die diskutiert wurden. Man hätte dann ungefähr knapp 1% der Anteile gehabt, also man redet hier wirklich über eine relativ geringe Summe, die da hätte gezahlt werden sollen oder wie auch immer das dann finanziert worden wäre. Dann ging es aber eben los, dann hat beispielsweise Visca Barca bis darüber gesprochen, ey, es ist jetzt wie FIFA-Manager-Modus in Real Life, und da wurde dann über die Champions League philosophiert, dass man eben aus der zweiten Liga hochkommt und dann irgendwann in der Champions League spielt und das Ganze dann so ein bisschen in Real Life austesten kann, die FIFA-Skills, die vielleicht einige haben oder einige natürlich der Follower dann austesten würden. Dann war das Problem gewesen, dass unter anderem eine Fanorganisation komplett Sturm gelaufen ist, weil die wurde nicht mitgenommen. Die übersetzt die Westtribünen-Fangruppe hat dann dagegen protestiert und hat gesagt, was ist hier eigentlich los? Warum sind jetzt plötzlich irgendwelche deutschen Influencer bei uns involviert und wollen dann irgendwie unseren Club managen? Und am Ende sind die drei Influencer wieder ausgestiegen, was natürlich viele Fragen aufwirft. Punkt 1 ist immer, hat man die Fans nicht ordentlich mitgenommen? Und Punkt 2 ist, was ist vielleicht so das Zukunftsszenario, wenn es darum geht, Influencer in den traditionellen Fußball zu involvieren, auch dann natürlich dann anknüpfend an unsere Diskussionen schon in vorangegangenen Ausgaben über alternative Fußballformate, die sich hier abtrennen, wo Influencer sehr prominent natürlich auch dann präsentiert werden, im Vergleich dann eben zum traditionellen Fußball, wo es immer noch viele gibt, die da eher ein wenig dann auch vielleicht dagegen protestieren werden und würden.
Vielleicht ein Einwand von mir, weil das ist, ich finde, das ist so ein geiler Treppenwitz, dass die drei Influencer, unsympathisch, Trimax und Visca Barca, im Prinzip genau denselben Fehler gemacht haben wie die DFL im Blackstone-Fall und einfach vergessen haben, die Fans mitzunehmen. Wo man eigentlich denkt, ey, gerade ihr müsstet es doch wissen. Ihr tut ja immer so, als ob ihr quasi auch die jungen Menschen und die Fans verstehen könnt. Und ihr seid gerade Visca Barca mit seinen Stadion-Vlogs immer sehr real aus der Kurve oder so. Hat es offensichtlich auch nicht gecheckt, dass man insbesondere die organisierte Fanszene bei solchen Themen in irgendeiner Form involvieren sollte oder zumindest Rücksicht darauf nehmen sollte und nicht in der Kommunikation den Eindruck erweckt, als wäre das Ganze ein Spielzeug. Das ist
ja, da, besonders. Da kann ich auf jeden Fall ein paar Sätze zu sagen. Das mache ich gleich, denn ich habe das ganze Thema mehr von Inside begleitet auch schon, als ich wäre da gewesen an diesem Tag, als die drei da waren und das ganze Kommunikationsdesaster losgegangen ist und man wahrscheinlich da auch noch ein kleines bisschen gerade rücken muss, was die Öffentlichkeit wahrgenommen hat und was vielleicht auch die inhaltlichen Schritte sind, ohne kleinreden zu wollen, dass hier definitiv ein Fehler entstanden ist. Aber bevor wir da hingehen und Kai, da du eingeschrieben bist, ich möchte das trotzdem mal von dir wissen, der Move an sich. Also Punkt 1, Werder Bremen dann doch mehr wert als Aalborg BK, Glück gehabt. Punkt 2, das Modell an sich ist jetzt aber nichts Verwerfliches aus deiner Sicht, oder?
Nee, es ist ja auch sehr Zeitgeist, insbesondere in den skandinavischen Ligen, dass dort immer mehr gerade auch deutsche Investoren aus dem Fußballgame investieren, also Eigenkapital kaufen. Also es gab halt diese 2 Millionen für 20%. Dazu gab es nochmal 6 Millionen Finanzierung. Ich tippe ehrlich gesagt, das war aber eher ein Gesellschafterdarlehen, was die SSE dann an Aalborg gegeben hat. Sprich, da fließt dann schon irgendwie eine Verzinsung. So, aber zum Beispiel Fabi Ernst macht das ja auch in Midtjylland. Der ist dort auch Investor mit so einer Gruppe. Und die gehen mit der Ambition dorthin, investieren Geld, bekommen dafür Anteile und bringen erstmal vor allem Sport-Know-how mit. Und auch Marketing-Know-how, da hätte in diesem Fall Joachim Hilke für gestanden. Und die probieren dann die Vereine zu professionalisieren. Also gerade irgendwie in puncto Nachwuchs, Scouting, Transfermanagement, Ausbildung von Spielern, aber natürlich auch in puncto kommerzielle Erlöse, was im Wesentlichen Sponsoring und Hospi sind. Dadurch steigern sie dann den Wert oder die erstmal die Umsätze und damit auch den Wert des Vereins, damit auch den Wert ihrer eigenen Anteile und dann gehen sie wieder raus. So, das ist das ganze Modell. Wenn man das irgendwie offen so benennt, professionell angeht, dann finde ich das erstmal nicht so verwerflich. Das schien ja auch so von der SSE, die hatten wohl einen ganz guten Draht oder professionellen Draht zur Fanszene in Aalborg. Also da war man sich jetzt nicht spinnefeind, das war wohl okay, weil die auch mit offenen Karten gespielt haben, was ihre Ziele sind und gerade so dieses, hey, wir wollen hier irgendwie die Infrastruktur, den Kader und natürlich auch irgendwie das Transfergame des Vereins voranbringen. Das stößt ja meistens eher so, ja, Gegenliebe ist groß, aber das wird akzeptiert. Umso mehr verwundert es mich, dass sie dann diesen Influencer-Intro, der ja auch über die SSE kam, so ein bisschen verkackt haben. Vielleicht haben sie es auch einfach laufen lassen und die Influencer nicht gut genug geguidet. Weil eigentlich wäre es ja ein smarter Move gewesen. Ne? Da kommen jetzt irgendwie, ja, es sind Deutsche, okay, das ist Dänemark, das ist ein bisschen komisch, aber da kommen jetzt irgendwie 3 Menschen mit Reichweite, schon irgendwie, die aus dem Fußballgame kommen, die offensichtlich da auch Bock drauf hatten. Ich glaube nicht, dass die Visca Barsas und Trimax und unserem Partisch, das jetzt irgendwie aus, dass sie damit jetzt krass Geld verdienen wollten, mit ihrem 1% da, was kaum was wert ist, sondern die hatten halt irgendwie Bock auf den Content und hatten halt irgendwie auch schon Bock irgendwie zu sagen, hey, das ist mein Verein. Das darf man dann halt aber nicht so nach außen kehren, weil dass da dann irgendwie die Fanseele irgendwie sensibel ist, das kann ich total nachvollziehen. So, und das haben die dann ja zum Schluss auch zugegeben. Ich habe jetzt gestern von Trimax nochmal ein Statement bei der Baller League gesehen, der hat einfach gesagt, ey, das haben wir kommunikativ total verkackt.
Und das bringt es, glaube ich, auch ehrlicherweise auf den Punkt. Denn von mir 3 Sätze dazu, dass ja schon die Idee erstmal aus, da kommt so eine Investmentgesellschaft und beteiligt sich am Verein, keine Überraschung ist im dänischen Fußball. Die ganze Liga ist davon ja durch Tränking falsch, aber es ist halt gang und gäbe. Und deswegen glaube ich auch die Empörung der Fans auf dänischer Seite als erstes mal nicht ganz so groß gewesen ist, auch wenn es ja diese hübschen martialischen Bilder von Hooligan Schlägereien gibt, dass es da bei Aalborg offensichtlich auch eine Fangruppierung gibt, mit dem man vielleicht nicht auf dem Strand einsam sich treffen wollen würde, wenn man nicht Schwergewichtsheber ist. Aber dann geht es ja halt los bei einem offensichtlichen Kommunikationsleck. Und Tommy, du als Vertreter der Fans, glaubst du, es wäre aus 2 Punkten anders geworden, wenn erstens wir nicht in Deutschland gerade so einen Megabuzz gehabt hätten und zweitens man nicht von FIFA-Manager in Real Life spielen, sondern von, hey, wir begleiten diesen Verein bei seiner Geschichte durch den Fußball, wenn man bei den Themen geblieben wäre? Was sagst du?
Ja, das sind aber ganz schön viele Wenns, ne? Und die waren ja eben nicht da. Also ich glaube, wenn du jetzt, was Kai beschrieben hat, wenn du als Ex-Fußballer sagst, ich sehe da Potenzial und ist, am Ende ist auch vielleicht egal, welcher Verein, ich gehe da hin, da kommt man günstig rein und da kann ich was bewegen, dann kann ich das irgendwie noch ja anerkennen. Aber wenn halt irgendwelche komischen YouTuber, Streamer, Influencer, wie auch immer, die nichts über diesen Verein wissen, die damit nichts zu tun haben, also bei aller Liebe, das ist auch arrogant auf eine Art und Weise. Und dann ist es wirklich einfach auch nur ein Spielzeug. Also das ist kleinskaliert dasselbe, wenn sich irgendein Russe irgendeinen Verein in England kauft. Ja, weil er irgendwie, weiß ich nicht, keinen Bock mehr auf Yachten hat oder wie auch immer. Insofern, nee, ich glaube, da gab es nicht viel richtig zu machen, weil die Grundkonstellation war einfach falsch.
Ja, was du natürlich jetzt schon häufiger beobachtest insgesamt, ist ja wirklich auch der Trend und das stellt auch so ein bisschen auf das, was du gerade sagst. Also auf der einen Seite gab es den Trend schon länger, dass irgendwelche reichen Leute kaufen sich Fußballvereine und sind eigentlich nur darauf aus, mal ehrlicherweise auf irgendwie soziale Reputation oder irgendwie die Kontakte, die dadurch entstehen, Netzwerkbuilding, ne? So der Abramowitsch hat da so ein wenig den Blueprint vorgelegt in Europa und auf kleinerem Niveau gab es das ja auch schon häufiger. Und da ging es auch wirklich soziales Kapital ansehen etc. etc. und vielleicht auch ein bisschen politische PR-Arbeit bzw. Lobbying, was da hier und da eine Rolle gespielt hat, gerade bei zum Beispiel im russischen Oligarchen. Dann hast du wiederum jetzt eine neue, ich weiß nicht, so eine Investorengruppe, eine neue Kategorie von Investoren und da spielen meiner Ansicht nach auch jetzt Hitzlsperger und Co. mit, die nicht nur sagen, okay, wir bringen ein bisschen Geld mit, wir stellen vielleicht gewisse Forderungen und wir wollen gewisse Benchmarks setzen. Das ist alles. Nein, wir wollen auch involviert sein in den operativen Bereich. Ich sag's mal salopp, wir reden uns jetzt rein ins Geschäft. Wir bestimmen jetzt, was los ist. Und das kann bei einigen Vereinen, nicht nur bei den Fans selber, natürlich dann auch immer dann das Gefühl erwecken, hey, jetzt kommen hier die Schlaumeier aus Deutschland zum Beispiel oder woanders her, aus den USA, noch schlimmer, ne? Haben wir jetzt bei Chelsea gesehen, als dann Todd Bowley überall mitreden wollte. Und die wollen uns jetzt einfach erklären, wie wir alles machen hier. Und die bestimmen dann irgendwann alles und die wissen alles besser und weil sie das Geld mitbringen, dürfen sie jetzt aufführen. Das hat jetzt per se erstmal nichts mit den drei Influencern zu tun, aber das Gefühl kann relativ schnell entstehen, wenn dann diese Investoren plötzlich auch operativ dann sehr viel mitmischen wollen. Und dann kommt vielleicht im zweiten Schritt kommen dann auch neue Leute mit rein, die gar nichts mehr mit deinem Verein zu tun haben, die dann plötzlich von FIFA-Manager reden und dann sagen Verantwortliche im Verein oder auch Fans, okay, wenn der Hitzlsperger mitredet, ist das eine. Weil, ja, irgendwie, der hat einen Nationalspieler etc. Aston Villa und so weiter. Aber jetzt kommen irgendwelche Leute, die echt Fußball nicht unbedingt vom Platz kennen, sondern nur anders her. Und es ist, wie gesagt, auch keine Kritik jetzt an die drei, aber das kann dann wirklich da dieses Gefühl, was sowieso vielleicht schon entstanden ist, nochmal umso mehr bestärken.
Also da muss man ja sagen, also bei Letzterem hast du vollkommen recht, Konstantin. Da lag ja auch das, ein Grundmissverständnis oder eine schlechte Koms von den Influencern. Beim ersten war es natürlich so, das war ja immer Teil des Pitches von SSE, von Hitzlsperger Hilke und Bernhard Peters und seinem Coaching-Institut. Hey, wir kommen und wir bringen unser Know-how mit, wir bringen es mit ein. Also das ist deren Geschäftsmodell, das darf man jetzt irgendwie nicht vergleichen mit einem Blackstone oder so. Die kommen dann vielleicht mit Kontakten, aber also jetzt nicht mit Fußball-Know-how, das war jetzt hier bei SSE schon anders. Und das war ja auch gewünscht, ne? Weil die ja wirklich, also Hitzlsperger, Hilke und Peters, das ist jetzt erstmal von der Außensicht ja für einen dänischen Club aus der zweiten Liga operativen Glücksfall, wenn solche Leute kommen, die ja schon wirklich große Dinger gedreht haben, unter der Prämisse, dass die sich halt auch irgendwie an die DNA des Vereins anpassen und jetzt nicht irgendwie funktioniert, probieren da alles auf links zu drehen. Aber wie gesagt, nochmal, also das war immer part of the deal und ich glaube, sonst wäre das Geld auch nicht geflossen, dass man sich operativ mit einbringt, weil da soll ja auch die Wertentwicklung herkommen. Weil man, also ich glaube nicht, dass man Aalborg zugetraut hätte, mit den 2 Millionen Eigenkapital und mutmaßlich 6 Millionen Euro Fremdkapital jetzt irgendwie richtig was draus zu machen. Also das wollten die dann schon selber mitbestimmen. Und finde ich übrigens auch okay.
Ich sehe eine Gefahr und es kann sein, ich will jetzt gar nicht die konkrete Arbeit von Hitzlsperger und Co. bewerten. Ich meine, immerhin Aalborg ist Erster in der zweiten dänischen Liga. Allerdings, das ist natürlich dann schon auch eine Gefahr und vielleicht haben die wirklich auch SSE das vielleicht ganz gut gemanagt jetzt im operativen Level. Das kann natürlich sehr gut sein. Die Gefahr ist so ein bisschen, man darf nicht vergessen, zweite dänische Liga, auch wenn wir hier über einen ehemaligen Champions League Teilnehmer sprechen, das ist ein Kader oder auch vielleicht ein Verein von der Infrastruktur her, wenn wir auf, weiß ich, ist ein bisschen umstritten, aber wenn wir jetzt auf die Marktwerte auf transfermarkt.de schauen, wir reden hier über einen Top-Drittligisten in Deutschland. Das heißt, wenn du natürlich hingehst, hast viel Know-how, musst du trotzdem sehr vorsichtig versuchen, das zu implementieren, weil du immer noch über einen, schon professionellen Verein sprichst, aber der ist so an der Grenze zur Semi-Professionalität in manchen Bereichen wahrscheinlich dann. Ist wie gesagt ein bisschen schwer zu werten, aber wir reden hier über quasi Drittliga-Fußball in Deutschland. Orber würde da wahrscheinlich dann ganz oben mitspielen, irgendwie um den Aufstieg in die zweite Bundesliga quasi. Und dadurch kannst du natürlich nicht sagen, okay, wir machen das jetzt so und so, so haben wir es beim HSV gemacht, weil das kommt vielleicht nicht so gut an. Kann alles noch ganz gut gelaufen sein und dann komme ich wieder auf den Punkt zurück. Wahrscheinlich dann wirklich der nächste Schritt dann, okay, jetzt kommen hier Influencer mit ein paar Millionen Followern. Jetzt wird es ein bisschen crazy alles.
Aber findet ihr nicht, dass das eigentlich das bessere Investmentmodell ist, wenn du wirklich sagst, hey, hier ist eine Investmentgesellschaft wie SSE, die haben irgendwie selber Kapital und wahrscheinlich auch ein bisschen Kapital eingesammelt und die kommen hier jetzt mit echten Experten und bemühen sich auch nur hier, also das muss man ja, das ist ja zum Beispiel auch der große Unterschied zu 777 oder so, also hier bei SSE handelt es sich nicht um ein Multi-Club-Modell, wo nochmal irgendwie Spieler verschoben werden, die haben nur in Arbor investiert und wollten nur diesen Verein größer machen und das halt mit ihrer operativen Exzellenz und ihrem Geld. So, das finde ich per se erstmal eigentlich einen guten Ansatz, ne, für solche Vereine. Also wie gesagt, 777 macht dasselbe. Die kommen ja auch und bringen erstmal ihren sportlichen Leiter mit und probieren dann irgendwie eine Philosophie über die verschiedenen Vereine durchzudrücken. Aber da geht es, finde ich, dann doch deutlich mehr um kurzfristige Erlöse, weil die halt irgendwie Spieler immer zwischen ihren Vereinen hin und her schieben. Das wäre ja bei SSE nicht der Fall gewesen. Deshalb habe ich, also auch um deine erste Frage nochmal zu beantworten, Nico, ich habe eigentlich, wenn wir über Investorenmodelle sprechen, finde ich das eigentlich ziemlich gut von denen.
Ich finde es auch clever. Ich sage nur, Nico, dann darfst du weitermachen. Ich sage nur, dass man hier wirklich mit einer sehr feinen Klinge reingehen muss, weil wir sprechen eben, wie gesagt, über einen Kader, der irgendwie vergleichbar ist mit dem vom SV Sandhausen oder dergleichen und auch vielleicht über einen Verein, der natürlich ein bisschen Know-how schon hat. Und wenn du dann sagst, okay, wir kommen hier rein, wir wollen den Verein aufpimpen auf eine gewisse Art und Weise, musst du das kommunikativ noch viel, viel sensibler tun, als eben beispielsweise, wenn jetzt irgendwie 777 bei Everton einsteigt, ne? Irgendwie ein ambitionierter englischer Erstligist mit 100 Millionen Schulden, ehrlicherweise, aber eben auch mit 100 Millionen von Kapital, was irgendwie mal investiert wurde in den letzten 10 Jahren. Und hier hast du einen Verein, wenn du jetzt dahin gehst und Know-how implementierst, muss das also sehr clever und sehr smart passieren, weil und du darfst auch nicht so viel Druck aus meiner Sicht ausüben und vielleicht reingehen und sagen, ey, also unser Ziel ist in 3 Jahren Meister und 4 Jahren Champions League, weil das kann, aus meiner Sicht, da kann dann auch der Cut zum vorherigen vielleicht ein bisschen zu scharf sein.
Ich höre Vogelzwitschern im Hintergrund, das ist sehr schön. Und nehme diese kleine Pause mit an, weil ich habe so 2 Punkte dabei, die ich zusammenknüpfen möchte, um vielleicht dann auch nochmal wieder zurück zu den 3 Influencern zu kommen, die ja schon auch ein entscheidender Faktor bei der öffentlichen Wahrnehmung des Ganzen waren. Das Modell, wie du es beschreibst, Kai, ist ja auch das, wenn man es in der Essenz sich anguckt, hat die Schwierigkeiten, Konstantin, hast du vollkommen recht, wir sind in einer verdammt sensiblen Situation für Investitionen bei Fußballvereinen, vor allen Dingen in deutscher Wahrnehmung, bezogen auf Profifußball international, obwohl das von außen vielleicht oft ganz anders betrachtet wird. Fakt ist, es gehört dazu, Fakt ist, hier gibt es offensichtlich den Gedankengang, einen Fußballverein nachhaltig besser aufzustellen mit der Idee, wie man halt einen kleinen Fußballverein aufstellen sollte, was wiederum auch Role Model für ganz viele Fußballvereine in Deutschland sein könnte, wenn es wirklich nachhaltig und sinnvoll durchdacht ist. Das ist der eine Punkt. Und da gibt es trotzdem genug Puristen, die sagen, nein, niemals Investoren am Fußball und der Fußball gehört den Fans und da wirst du, glaube ich, auch nie auf den Diskussionspunkt kommen, dass du dir einig wirst. Der zweite sind die Influencer. Und da gibt es ja auch den Punkt, dass deren Reichweiten 100-mal so groß waren wie die des Fußballvereins zu Beginn der Kooperation. Und damit natürlich der Approach auf das, also das Licht, das was auf das, was da passiert, ein unfassbar größeres gewesen wäre, wenn man sie halt einfach hätte machen lassen.
Ja, aber, jetzt haben sie aber selber, ganz kurz, Nico.
Ja, ich muss das zu Ende bringen, um das zu erklären, worum es mir geht. Jetzt haben sie es aber auch selber formuliert, verkackt. Trotzdem bleibt in der Essenz ja für mich ein Punkt. Hättet ihr nicht auch gerne Sunderland Till I Die auf Dänisch eine Dokumentation gesehen, in der ihr von der Pike auf mitbekommt, wie ein Fußballverein sich selbst revolutioniert? Das ist jetzt alles Spekulation, aber es ist Revolution, aber das ist ja der Ansatz, den alle Beteiligten offensichtlich haben. Getragen von Menschen mit unheimlicher, offensichtlich auch einer teilweise sehr großen Liebe zum Fußball, aber mit einer unheimlichen Reichweite, um dem Ganzen eine Sichtbarkeit zu schaffen.
Nee.
Also nicht, wenn es mein Verein wäre. Also dann, Tommy, geh du gleich rein. Aber also, es ist alles richtig, was du sagst, Nico. Und wie gesagt, ich habe ja schon auch eine gewisse Sympathie, weil ich halt auch sehe, dass, dass Vereine sich selber schwer tun, heutzutage auf Social irgendwie entertaining und relevanten Content zu produzieren, weil sie dafür nicht die Kompetenz haben. Teilweise haben sie auch die Rechte nicht, weil das alles bei den TV-Partnern der Ligen liegt. Also ich finde die Integration von Influencern auch gerne in so einem Entwicklungs- oder Transition-Prozess von so einem Verein total interessant. Und ich hätte auch mir das sehr gerne per se angeguckt, wenn jetzt irgendwie SSE operativ den Verein weiterentwickelt und die Influencer das kommunikativ mit ihrer Reichweite begleiten und vor allem auch irgendwie altersgruppengerecht für jüngere Menschen kommentieren. Das Grundproblem ist aber, dass die Influencer halt erstmal mit dem Verein nichts zu tun haben. Wenn das jetzt Leute aus der eigenen Aalborg, Dänemark, Community gewesen wären, die auch Fans von dem Verein gewesen wären, da teilweise selber in der Kurve gestanden hätten, dann hätte man das, wenn man intelligent die organisierte Fanszene mitgenommen hätte, dann hätte das in meinen Augen klappen können. So ist es halt schon, hat es immer den Touch, ey, da kommen jetzt irgendwie so die Deutschen und die spielen jetzt hier mit meinem Verein. Wenn ich mir das über Werder vorstelle, da kommen irgendwelche Amis und bloggen dann aus der Kurve und nice und real und das ist das Größte, da hätte ich auch überhaupt keinen Bock zu.
Aber stellt euch mal eine Sache vor dabei. Wir alle gucken so Sachen wie Sunderland Till I Die. Wir lieben diese Dokumentation, weil sie uns eine Nähe zu den Vereinen geben. Und jetzt stellt ihr mal vor, dieses bei allem, was da drin ist. Okay, wir müssen dieser Gesellschaft trauen, dass die da wirklich etwas für den Fußball machen will und keinen Kannibalismus betreiben möchte bei dem Ganzen. Wir brauchen irgendwie auf der anderen Seite auch dokumentarisch Menschen, die dem Ganzen richtig nah sind und die da irgendwie Bock drauf haben. Die Geschichte da drin im Kern, zuzugucken, wie ein Fußballverein von der Basis neu aufgestellt und modernisiert wird, transportiert von Menschen, die euphorisch dem Fußball gegenüber sind und dann auch noch irgendwo mit involviert in das Ganze. Das ist doch etwas, was wir uns alle angucken würden, oder?
Ja, also jetzt hast du ja mehrmals Dokumentation gesagt, lieber Nico, und oberste Regel für Dokumentarfilme ist, nicht eingreifen. Ja. Ne? Also ja. Du kannst jetzt nicht ein Kaninchen in einen Krokodilsteich werfen und dann eine Doku drüber drehen. Und du darfst das auch nicht retten. Also insofern, gut, die Analogie.
Der Vlogger würde wahrscheinlich auch keine Doku drehen, da hast du wahrscheinlich recht. Und so. Da ist nochmal, ja, aber ja. Hm?
Genau, aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, es geht auch weniger darum, was man darf und was man nicht darf. Das ist diese Deutungshoheit, die würde ich jetzt weder mir noch dir noch irgendjemandem zugestehen. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wenn man sich irgendwo reinbegibt, muss man sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Und dass Fans von einem Verein, die den im Wesentlichen tragen und aufgebaut haben und begleiten jedes Wochenende, nicht begeistert davon sind, dass jetzt irgendwelche deutschen Influencer kommen, die keine Geschichte mit dem Verein haben, die nicht mal wissen, wie man den Verein schreibt, dass die sich in Grenzen hält. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und deswegen geht es weniger darum, was es erlaubt und was es nicht erlaubt, sondern wo bewege ich mich, welche Regeln gelten da und bin ich bereit, auch mir sozusagen anzuhören, wenn die Menschen vor Ort das halt nicht wollen. So, und das ist ja jetzt eben gerade passiert, dass so eine Doku oder Reportage oder was auch immer, wie du es dann nennen willst, für mich als Außenstehender in Berlin irgendwie als Voyeur spannend sein könnte, ja klar, aber darum geht's halt eben nicht, glaube ich. Und das ist im Wesentlichen ja auch dieselbe Diskussion, die wir geführt haben bei der DFL. Da gibt's halt ein paar Leute, die haben da was mitzureden und die darfst du halt nicht außen vor lassen, erst recht nicht übergehen und auf gar keinen Fall gegen ihren Willen handeln.
Aber man male sich aus, also wie spannend das hätte wirklich sein können, wenn die von vornherein sich integrativ gegenüber den organisierten Fanszenen gezeigt hätten, ganz devot dorthin gegangen. Man hätte sich vorgestellt, als die drei Influencer, hätte offen besprochen, wie man einfach dem Verein irgendwie helfen kann und was sind auch Werte, Botschaften von den organisierten Fanszenen, die sie gerne transportieren würden und was wenn vielleicht auch die roten Linien, wo man auf gar keinen Fall irgendwie rangehen soll und was ist auch ein Verhalten, was die organisierte Fanszene nicht gerne gesehen hätte, dann hätte da ja was richtig Geiles entstehen können. Man hätte, da bin ich auch der totalen Meinung, man begibt sich quasi in das Terrain von den Fans, in deren Verein, in deren Leben, die haben das aufgebaut und da muss man ganz devot und demütig sein als Influencer, sein eigenes Ego und seine Profilneurose nach hinten stellen und sagen, hey, ich habe hier Lust irgendwie an einem geilen Projekt und das teilzuhaben und das mit zu kommentieren, und mit zu übertragen, auch mit allen Blut, Schweiß und Tränen, die dahinter sind. Also das hätte ja wirklich klappen können, aber ich glaube, so wie die drei das angegangen sind, also auch über das ist jetzt mein Verein, das zu sagen, den Eindruck zu vermitteln, man hätte irgendwie Einfluss in den sportlichen Bereich, haben sie nicht, hätten sie nie gehabt. Das war halt so schade, ne? Weil wie gesagt,
ja, ey, genau. Und deshalb will ich das zur Seite schieben, weil das ist verkackt. Die sind da raus. Wir können, ihr könnt übrigens ihr da draußen auch, und wenn ihr wollt, wir könnten jetzt zusammenlegen und könnten diese Anteile erwerben. Ja. Dann können wir die Geschichte nochmal neu erzählen, wenn ihr wollt. Also ich sag's nur, ne? Tommy, du machst Vermarktung. Kai, du machst Vermarktung. Tommy, du machst uns eine schöne Storyline. So, ich erzähle die Geschichte. Konstantin macht die PR dazu. Dann haben wir mal eine tolle Geschichte erzählt. Wäre das nicht was für uns hier? Schöner neuer Fußball steigt ein bei Aalborg BK.
Aber da ist ja vielleicht der große Unterschied. Ich meine, das ist, was ich mich auch
Gib
selber
gefragt habe. Erstmal eine Antwort hier, Leute.
Bitte? Was kostet denn der Spaß?
Sag mal so. 20.000 Euro?
Was?
Na, 1% von 2 Millionen, davon war mal die Rede.
Ey, aber warte mal. Wenn es hier um 20.000 Euro nur ging... Nein, dann also war das ja eine reine PR-Nummer. Ne? Überleg mal, was die an PR-Value bekommen haben dafür, dass die Leute darüber gesprochen
haben. Aalborg hat gewonnen.
Ja, ja, aber haben die doch im Leben auch nichts dafür bezahlt. Also Viscabasa, die haben 1% bekommen. Also glaubst du nicht ernsthaft, dass sie wirklich Cash bezahlt haben? Das haben die so bekommen, damit die da halt mit reingehen. Das war wie so Service for Equity. Also,
aber die Frage, die haben sie stelle, aber, ist quasi... Ja.
Weißt du das?
Nee, du, Nico, weißt du das vielleicht?
Was möchtest du wissen, Konstantin?
Ich möchte in den Gedankengang nachvollziehen können, den jetzt auch SSE 22 zum Beispiel hatte. Die sagen, okay, wir haben zum Beispiel hier drei Influencer, die hier in der Fußball-Bubble unterwegs sind. Also gerade bei Wiska Barca ist es ja eindeutig zum Beispiel. Beim Hellinger noch ein bisschen, geht es ja noch ein bisschen in eine andere Richtung. Aber sei es wie es sei. Und die möchte ich reinholen und ich möchte deren Reichweite nutzen für mein Projekt hier an Aalborg in Norddänemark, weil die haben natürlich eine riesige Reichweite. Mein Verein selber, den ich hier betreue und bei dem ich bald wahrscheinlich Mehrheitseigentümer bin, hat eine relativ geringe Reichweite. Gibt's aus deiner Sicht, Nico, weil du ja auch in der Influencer-Welt sehr tief drin bist, gibt's einen Unterschied, sage ich mal, auch in der Werbewirksamkeit, in der Ansprache gegenüber von Werbepartnern, TV-Anstalten und so weiter? Ist da immer noch ein großer Unterschied da zwischen Influencer-Reichweite und ich sag mal Fußballverein-Reichweite, weil natürlich Influencer eine ganz andere Zielgruppe ansprechen und auch natürlich eine Zielgruppe, die vielleicht nicht so finanziell so potent ist und so weiter. Also wo sind da vielleicht Schnittmengen auf der einen Seite? Influencer-Fußballverein, traditioneller Fußballverein, und wo sind da vielleicht trotzdem Diskrepanzen und Dissonanzen, die man nicht ganz außer Acht lassen darf, weil ich kann nicht vielleicht die 2 Millionen Abonnenten auf YouTube 1:1 dann umrechnen.
Aber die Frage, das ja, ich glaube...
Ja, aber ich glaube, da ist so ein bisschen entscheidend aus meiner Sicht mit, ne? Wie hoch man auch dann das Engagement bewertet und was der Gedankengang war, bei SSE 22 die Jungs mit reinzuholen und was man sich davon genau versprochen hat.
Ja, also da ist ein rein kommunikativer Wert in meinen Augen, denn die Brust von einem Fußballverein ist wahrscheinlich immer noch teurer als das Posting eines Influencers im tatsächlichen Preis.
Aber du musst auch zum Beispiel sagen, also du steigerst ja den Wert der Brust über die Reichweite von den Influencern, die natürlich auch die Zielgruppen ansprechen, die ja irgendwie Aalborg auf seinen traditionellen Social-Kanälen und im Fernsehen nicht bekommt. Also die steigerst du ja immens. Ne? Also,
aber ist ja die Frage, ist die Frage, ob Smørrebrød irgendwie so, also ob Wisker Barça so viele dänische Follower hat, dass Smørrebrød auf der Brust
Nee, aber vielleicht hättest du ja auch eine deutsche Brand gehabt, die dann Trikotpartner von Aalborg gewesen wäre, weil du halt einfach die, vielleicht gab es ja sogar eine schon, Nico, die dahinter stand, also die hätten natürlich irgendwie ganz smart die Reichweite von Wisker Barça und Co. abgegriffen, weil die wären ja auch die ganze Zeit in dem Trikot rumgelaufen, die wären mit Sicherheit immer beim Training gewesen, nicht immer, aber viel beim Training gewesen, also die Brand wäre ja sehr visibel gewesen in Deutschland.
Ja, und ich glaube ehrlicherweise, dass da auf jeden Fall sich hätte was entwickeln können. Und ich per se auch jeden Punkt, Tommy, von deiner Seite auch in meine Argumentation direkt mit reinnehmen kann, dass du bestimmte Faktoren dabei nicht, hast du ja auch gesagt, Kai, dass man bestimmte Parameter nicht übersehen darf. Und das ist ein herrliches Beispiel von, okay, habt ihr nicht mitgekriegt, was in Deutschland eine Woche vorher los gewesen ist? Wie könnt ihr jetzt allen Ernstes so eine Kommunikation rund um so ein Thema machen? Und trotzdem finde ich es im Kern so ein kleines bisschen schade für vielleicht auch eine kleine Dokumentation über eine Art von neuem, schönen Fußball im harten, schmutzigen Fußballbusiness.
Aber ey, das klingt jetzt schon so nach Abmoderation. Ich möchte dazu nochmal. Eine Sache noch, Nico, eine Sache noch, sorry. Ich finde, es ist ja durchaus legitim, wenn jemand wie Wisker Barça sagt, ich würde gerne meine Reichweite und vielleicht auch meine Kohle oder was auch immer oder mein Know-how nutzen, um dem Fußball was zurückzugeben. Dann geh doch bitte zu deinem scheiß Oberliga-Heimverein und mach das da, wenn es dir wirklich darum geht. Und es geht denen eben nicht darum, sondern es ist einfach eine Spielwiese für Investoren und Marketingmenschen geworden. Und das ist halt die Scheiße daran.
Also ist so, ich würde es auch gar nicht so schlimm finden, wenn sie es offen benennen. Wenn jetzt irgendwie Wisker Barça sagt, hey, pass mal auf, ich bin immer auf der Suche nach neuem Content und hier ergeben sich sogar Kommerzialisierungsmodelle, wo wie besagt, also das ist ja wie, du kaufst dann als Sponsor Wisker Barça im Paket mit dem Aalborg Media Inventar zum höheren Preis. Also das ist ja kommerziell wirklich sogar ganz interessant. Ne? Und ich finde, wenn man das halt offen anspricht, dann ist es auch nicht so schlimm. Da kann man ja immer noch als Verein und natürlich auch als Fans oder Mitglieder dahinter entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Aber es ist zumindest transparent. Wenn man aber immer so tut, so man macht das irgendwie aus Liebe zum Fußball und so, selbst wenn man sich das punktuell einredet, dann wirkt es halt schon eher fake. Ne? Also ja, der macht es ein bisschen aus Liebe zum Fußball, aber am Ende machen die das aus Content-Gründen, weil die halt irgendwie Stoff für ihre Kanäle brauchen und weil sie am Ende hoffentlich damit auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Das ist der Treiber.
Ich meine, die Einbindung von Influencern ist vielleicht auch auf der Ebene da einfach ein bisschen weird. Also auf der Ebene ja, Gesellschafter, Mitgesellschafter sein und dann irgendwie im Sportlichen eventuell mitreden. Wenn man da eine Partnerschaft schließt und, weiß ich, Wisker Barça ist dann der Stadionsprecher zum Beispiel für eine Weile und rennt eben dann auch auf seinen Kanälen im Trikot rum und man bindet ihn mehr auf der Entertainment-Ebene ein zum Beispiel und schließt dann eine Partnerschaft, wie auch immer die dann finanziell ausgestaltet wird. Ich glaube, dann wäre die Einbindung auch so, dass sie ein bisschen nativer wirkt und zugleich vielleicht dann auch eher verdaulich ist für die Fanbasis und auch natürlich die Hardcore-Anhängerschaft anscheinend, die sich dann auf der Westtribüne des Stadions von Aalborg befindet.
Weißt du, was der Witz ist, Konstantin? So war es ja eigentlich, ne? Die hätten ja überhaupt keinen Einfluss auf den Sport gehabt.
Also, aber hast du nicht benannt, ne?
Also man ja, hat genau, aber man hat so getan, als hätten sie einen Einfluss und das ist so dämlich, also weil damit dann ja echt eine Chance vertan wurde. Und wie gesagt, ich sehe immer noch Optionen, wie das eine Win-Win-Geschichte für die Influencer, die hätten tollen Content bekommen und auch ein Projekt, was ihnen Spaß macht, aber auch der Verein und vielleicht sogar und mit Sicherheit auch die Fans, weil die hätten auch was davon gehabt, also nicht nur irgendwie ökonomischen Aufschwung, mehr Reichweite, sondern vielleicht auch irgendwie eine Option, wie sie ihre Geschichte irgendwie noch mal besser erzählen können. Die Tradition von Aalborg, auch die Werte, die dahinter stehen, irgendwie die Siege, die Niederlagen und vielleicht auch die Themen, die heutigen organisierten Fans bewegen, das wäre ja alles möglich gewesen. Und vor allem, es wäre ja sogar interessant gewesen. Ne? Das ist ja, glaube ich, schon der Content, den die Leute am Ende heute lieber hören, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ist mit der Spielerfrau des linken Verteidigers oder so. Also, da hätte was passieren können.
Nico?
Ja, ich habe meine Abmoderation schon gemacht. Ich wiederhole sie jetzt nicht nochmal.
Okay,
ich muss los. Genau, heute ist das egal. Wir hatten alles. Wir hatten alles von Klopfen, Schleifmaschinen, jaulenden Hunden, Trommeln auf dem Tisch und vor allen Dingen zwei Themen, von denen ich nicht mehr weiß, was die News war und was das Hauptthema. Und auch das macht dieses Format so besonders. Jungs, nächste Woche, übernächste Woche, ne, machen wir wieder, versprochen. Bis dahin muss ich erstmal verarbeiten, was das heute für ein Chaos gewesen ist. Das kann ich nicht. So kann ich nicht. Ich glaube, ich gebe die Anteile zurück und trete zurück hier an dieser Stelle. Ich hab das unterschätzt.
Also in dem Sinne, weil jetzt auch wir wahrscheinlich bald bei Aalborg einsteigen und Dänemark, die neue Heimat von Tommy Kmürmert, heute ein ganz spezielles Outro an alle.
Schönes neues Dänemark.
Ja, und Leute, haltet Ausschau nach dem Auswärtstrikot, dem Zweittrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. In diesem Sinne, tschüss.
Macht's gut.
Ciao.